Guten Morgen zusammen. Begrüße euch ganz herzlich. Ich habe uns heute einen Text aus dem zweiten Korintherbrief. Letzten Sonntag habe ich ja über 2. Korinther 6 gepredigt. Und jetzt predige einfach weiter bei 2. Korinther 7. Das Thema heißt göttliche Traurigkeit. Ich hatte die Verse danach gelesen und diesen Begriff der göttlichen Traurigkeit, der war mir nie so bewusst. Und ich dachte, dass ich darüber mit euch reden muss. Ich lese 2. Korinther 7, Vers 5 bis 16 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 305. Ich lese ab Vers 5. Paulus schreibt: Denn da wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir in Trübsal, auswendig Streit, inwendig Furcht. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, damit er getröstet war an euch und verkündigte uns euer Verlangen, euer Weinen, euren Eifer um mich, also dass ich mich noch mehr freute. Denn dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, reuet mich nicht. Und ob's mich reuete, so ich aber sehe, dass der Brief vielleicht eine Weile euch betrübt hat, so freue mich doch nun nicht darüber, dass ihr seid betrübt worden, sondern dass ihr seid betrübt worden zur Reue, denn ihr seid göttlich betrübt worden, dass ihr von uns ja keinen Schaden irgendworinnen nehmet. Denn die göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit, eine Reue, die niemand gereuet. Die Traurigkeit aber der Welt wirket den Tod. Siehe dasselbige, dass ihr göttlich seid betrübt worden, welchen Fleiß hat es in euch gewirket, zur Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache? Ihr habt euch beweiset in allen Stücken, dass ihr rein seid an der Tat. Darum, ob ich euch geschrieben habe, so ist doch nicht geschehen um deswillen, der beleidigt hat, auch nicht um deswillen, der beleidigt ist, sondern um deswillen, dass euer Fleiß gegen uns offenbar würde bei euch vor Gott. Derhalben sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid. Überschwänglicher aber haben wir uns noch mehr gefreut über die Freude des Titus, denn sein Geist ist erquickt an euch allen. Denn was ich von ihm, von euch gerühmet habe, bin ich nicht zuschanden worden, sondern gleich wie alles wahr ist, was ich mit euch geredet habe, also ist auch unser Rühmen vor Titus wahr worden. Und er ist überaus herzlich wohl an euch, denn er gedenket an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern habt aufgenommen. Ich freue mich, dass ich mich zu euch alles versehen darf. Bis hierher. Unser Text handelt in Mazedonien. Mazedonien liegt im heutigen Griechenland. In Mazedonien gibt es die Stadt Philippi. Philippi war die Hauptstadt von Mazedonien, laut Apostelgeschichte 16,12. Dort steht es. In Apostelgeschichte 16, ab Vers 9, wird uns berichtet, dass Paulus ein Gesicht oder einen Traum hatte, in dem ein Mann zu ihm gesagt hat: Komm hernieder nach Mazedonien und hilf uns. Danach ging Paulus nach Mazedonien in die Stadt Philippi, weil er sicher war, dass der Herr ihn dorthin berufen hatte. Dort angekommen begegnet ihm eine Frau, die von Dämonen besessen war. Sie hatte einen Wahrsagegeist und sie hat dem Paulus und dem Silas und seinen Leuten ständig hinterhergeschrien. Und es wird berichtet, Paulus tat es weh und so gebot er dem Wahrsagegeist, von ihr auszufahren. Damit hatten die Männer, die mit diesem Wahrsagegeist der Frau viel Geld verdient hatten, plötzlich kein Einkommen mehr. In der Folge gab es in Philippi einen großen Aufruhr und Paulus und Silas mussten ins Gefängnis. Wir kennen die Geschichte. Im Gefängnis schickte Gott ein großes Erdbeben, wodurch Paulus und Silas befreit wurden. Danach haben die Stadtdiener von Philippi Paulus und Silas gebeten, zu gehen. Sie wollten mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Also Mazedonien war der Ort, an den hatte Paulus keine guten Erinnerungen. Und jetzt war er wieder in Mazedonien. Und hören wir, was Paulus uns über Mazedonien berichtet. Das ist mein erster Punkt, getröstet in Trübsal. Unser erster Vers, denn da wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern allenthalben waren wir in Trübsal, auswendig Streit, inwendig Furcht. Paulus redet von Trübsal, es ging ihm schlecht. Die Leute haben ihn angegriffen. Es gab auswendig Streit. Das war früher schon so, als er in Mazedonien war. Er wurde angegriffen. Und jetzt litt Paulus in Mazedonien unter diesen beständigen Kämpfen mit den Leuten, die ihn hier nicht haben wollten. Paulus sagt, unser Fleisch hatte keine Ruhe, unser Körper hatte keine Ruhe. Das heißt, Menschen haben ihn aufgesucht, um ihn zu streiten, um ihn zu widersprechen. Es gab handfesten Streit mit den Mazedoniern, die ihn und seinen Jesus hier nicht haben wollten. Und das hat Paulus Kraft gekostet. Es hat viel Kraft gekostet, diese Anfeindungen unversehrt zu widerstehen, zu überstehen. Und dann redet er von inwendiger Furcht, also äußerlich Streit, inwendiger Furcht. Ja, Paulus hatte Furcht und Sorge auch in seinem Herzen. Vor allem um die Korinther, denen hat er den ersten Korintherbrief geschrieben. So viel hat er in diese Gemeinde investiert. Und jetzt waren die ganze Gemeinde durcheinander. Deshalb hat er sie in 1. Korinther 5 und 6 heftig ermahnt, korrigiert. Es gab Hurerei in der Gemeinde. Und dann haben sie sich vor weltlichen Gerichten gegenseitig bekämpft. Und Paulus hat die ganze Situation mitgenommen. Er hatte einfach Angst um seine Geschwister, die ihren Glauben nicht mehr ernst genommen haben. Und Paulus wusste, das war ein Angriff Satans. Der große Paulus, auswendig Streit, inwendig Furcht, weil er kompromisslos für Jesus gelebt hat. Und ich muss euch sagen, ich bin so froh, dass das in der Bibel steht. Und ich frage euch, kennt ihr das auch? Auswendig Streit, inwendig Furcht. Also ich kenne es und viele von euch auch. Wenn du keine Trübsale und keine Anfeindungen kennst, dann sei dir ganz sicher, dass du in deinem Christsein faule Kompromisse machst. Es ist eine Lüge Satans, dass manche Christen tatsächlich der Ansicht sind, dass sie ein friedliches Leben haben, wenn sie Jesus nachfolgen. Wo steht denn das in der Bibel? Wenn du als Christ ein friedliches Leben hast, dann geh davon aus, dass du kein Christ bist. Es ist unmöglich, treu Jesus nachzufolgen, ohne Anfechtung, ohne Anfeindung, ohne Trübsal. Das geht nicht. Warum ist das so? Weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sagt die Bibel. Epheser 6, Abvers 11. Zieht an den Harnisch, die Waffenrüstung Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Angriffe des Anläufe des Teufels. Denn, sagt Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir kämpfen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und das überleben wir nur mit der geistlichen Waffenrüstung Gottes. Mit dem Schild des Glaubens, mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir können das in Epheser 6 nachlesen. Aber ein Christsein ohne Kampf gibt es nicht. Weil der Satan das nicht zulassen wird. Es sei denn, wir haben uns so vereinnahmen lassen, dass wir kampfunfähig geworden sind. Und Paulus hatte große Trübsal. Mit Sorgen eingeschlafen, mit Sorgen aufgewacht. Aber der Herr ließ ihn nicht alleine. So wie er uns nicht alleine lässt. Und es ist sehr interessant, was wir hier lesen in Vers 6. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Paulus sagt, er redet von den Geringen. Er redet von sich, von den Niedrigen. Er wusste, bei allem, was ich für unseren Herr tue, bin ich ein Geringer, ein elender Sünder. Und die Anfechtungen, der Paulus gelebt hat in Mazedonien, die machte ihn noch kleiner, noch demütiger. Er sagt von sich in 1. Timotheus 1,15, denn das ist gewisslich wahr und ein teuer wäre das Wort, dass Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste, also der Schlimmste bin. Ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Und deshalb können wir alle sagen, wir sind noch schlimmer wie der Paulus. Und dann spricht Paulus davon, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Die Tatsache, dass Titus den Paulus besucht hat, war wie ein Hoffnungsstrahl, wie ein Lichtstrahl für die angefochtene Seele des Paulus. Ist das nicht wunderbar? Da kommt Titus zu Paulus, zu dem großen Paulus. Und was macht er? Er ermutigt ihn. Er baut ihn auf, er gibt ihm Kraft. Wie ist denn das bei uns, wenn wir uns begegnen? Ziehen wir uns runter gegenseitig oder ermutigen wir uns? Es kann so eine große Ermutigung sein, wenn wir uns treffen, wenn wir uns begegnen und füreinander beten und einander Mut machen und uns erinnern, dass unser Jesus uns nie im Stich lässt. Uns erinnern, dass Jesus uns lieb hat und indem wir uns einfach von Herzen lieb haben. Das brauchen wir alle. Die gegenseitige Ermutigung und nicht das Stöhnen und Jammern und Klagen. Und dann Vers 7, nicht allein aber durch seine Ankunft, also vom Titus, sondern auch durch den Trost, damit er getröstet war an euch. Und verkündigte uns euer Verlangen, euer Weinen, euren Eifer um mich, also dass ich mich noch mehr freute. Paulus freut sich nicht nur über die Tatsache, dass Titus ihn besucht hat, er freut sich vor allem über das, was er erzählt hat. Denn Titus sagte Paulus, dass es in Korinth, auch nachdem er den 1. Korintherbrief geschrieben hatte, mit all den Ermahnungen und Zurechtweisungen, es immer noch Geschwister gab, die voll hinter ihm standen. Titus ermutigte den Paulus, dass es richtig war, sie zu ermahnen, Sünde beim Namen zu nennen. Und dass Gott am Wirken war. Und das erwärmte das verzagte Herz des Paulus. Und dann lesen wir in Vers 7, was in Korinth alles geschehen war. Es wird hier aufgezählt in unserem Vers, da war zuerst das Verlangen, Verlangen steht hier, der Korinther, den Paulus wiederzusehen von Angesicht zu Angesicht und sich der gegenseitigen Liebe zu versichern. Dann war das Weinen, steht hier, das Wehklagen über die Sünde, die in der Gemeinde passiert war, die das Verhältnis so sehr belastet hat, dass es einen Riss mitten durch die Gemeinde gab. Und dann ist hier die Rede von eurem Eifer um mich, weil es den Korinthern wichtig war, den Paulus zu beruhigen und ihn ihrer Liebe zu versichern. Weil sie wussten, sie kannten doch den Paulus. Er hatte ehrliche Motive. Er hat um sie geweint und gekämpft. Und Paulus, der gerade selber in großer Trübsal und Anfechtung war, er freute sich über die Ermutigung des Titus. Denn das, was Paulus von den Korinthern gehört hatte, das zeigte ihm die Mühe. Die Tränen waren nicht umsonst. Es gab immer noch Geschwister, die zu ihm standen, die ihn verstanden haben und die auch kapiert haben, dass er sie aus Liebe zurechtgewiesen hat. Und Vers 7 schließt mit den Worten, also dass ich mich noch mehr freute. Er freute sich also nicht nur über den Besuch des Titus, er freute sich noch mehr über das, was er von den Korinthern erzählt hatte. Denn es ist immer eine Ermutigung, wenn wir uns gegenseitig erzählen, was der Herr tut, wie er im Wirken ist. Und dann, das ist mein zweiter Punkt, vom Segen göttlicher Traurigkeit. In Vers 8, 2. Korinther 7, 8, denn dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, reut mich nicht, und ob's mich reute, so ich es aber sehe, dass der Brief vielleicht eine Weile euch betrübt hat, so freue ich mich doch nun nicht darüber, dass ihr seid betrübt worden, sondern dass ihr seid betrübt worden zur Reue, denn ihr seid göttlich betrübt worden, dass ihr von uns ja keinen Schaden irgendworin nehmet. Paulus redet hier über den Brief, den er geschrieben hat. Er redet über den ersten Korintherbrief. Und Paulus bereut nicht, dass er sie mit klaren Worten traurig und betroffen gemacht hat. Natürlich hat es dem Paulus keine Freude und keinen Spaß gemacht, die Sünde klar auszusprechen, sie beim Namen zu nennen. Deshalb sagt Paulus, und ob's mich treuete, das zeigte, was für einen inneren Kampf er hatte, was er mitgemacht hat, als er die Korinther ermahnt hat. Er rang um die richtigen Worte. Er machte es sich nicht einfach. Und wir lesen in 2. Korinther 2, Vers 4, denn ich schrieb euch in großer Trübsal und Angst des Herzens mit viel Tränen, denn dass ihr solltet betrübt werden, nicht, dass ihr solltet betrübt werden, sondern auf, dass ihr die Liebe erkennet, welche ich habe sonderlich zu euch. Es war nichts als Liebe des Paulus, dass er den Korinthern die Wahrheit über ihre Sünde gesagt hat. Paulus hatte Angst um die Korinther. Hier wird berichtet, er hatte viele Tränen vergossen. Wo gibt es denn sowas heute noch? Als Menschen weinen über die Sünde anderer Leute und sich Gedanken machen, wie sie sie liebevoll ermahnen können, dass sie es verstehen und doch klar sind. Die Geschwister in Korinth waren dem Paulus nicht egal. Er rang heftig um sie, dass sie umkehrten, Buße taten. Und einige haben es dann ja auch gemacht. Das Schlimme an der Sünde, die Paulus in 1. Korinther 5 und 6 angesprochen hat, war die Tatsache, dass die Korinther darauf auch noch stolz waren. Sie waren am Anfang nicht bereit, Buße zu tun. So lesen wir in 1. Korinther 5, Vers 1 bis 2, Paulus schreibt, es geht ein Gemeingeschrei, dass Hurerei unter euch ist. Und eine solche Hurerei, da auch die Heiden nicht von zu sagen wissen, dass einer seines Vaters Weib habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, auf das, der das Werk getan hat, von euch getan würde. Paulus sagt, ihr seid aufgeblasen, ihr seid auch noch stolz auf die Sünde. Ihr lasst die Leute, die keine Buße tun wollen, in eurer Mitte gewähren. Das geht gar nicht. Deshalb ist Buße und Demut so wichtig in der Gemeinde Jesu. Denn Stolz ist mein größtes Problem und dein größtes Problem. Stolz ist die Ursünde Satans. Und wenn wir uneinsichtig und stolz sind, dann tragen wir ein Wesensmerk Satans an uns. Und das geht gar nicht. Und dann haben wir ganz sicher Gott gegen uns. Und diesen Kampf können wir nie gewinnen. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Und dann kommt 2. Korinther 7, Vers 10. Ein Vers, der ist so toll. Den könnt ihr auswendig lernen. Denn die göttliche Trübsal wirke zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereuet, die Traurigkeit aber der Welt wirket den Tod. Denn es gibt die göttliche Traurigkeit und es gibt die Traurigkeit der Welt. Beide Traurigkeiten sind vollkommen verschieden, sowohl in ihrem Ursprung als auch in ihrer Wirkung. Die göttliche Traurigkeit ist die Traurigkeit Gottes über jede Art von Schuld und Sünde. Denn Gott hasst die Sünde. Sünde trennt uns von Gott. Wir lesen das überall in der Bibel. Jesaja 59, 1 bis 2. Siehe, des Herrn Hand ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht dick geworden, dass er nicht höre. Sondern eure Untugenden scheitern euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehört werdet. So gerne würde Gott uns helfen, so gerne würde er unsere Gebete erhören. Aber das geht nicht, solange wir Gott mit unserer Sünde ins Gesicht schlagen. Wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung, wie schlimm unsere Sünde in den Augen Gottes ist. Sünde hat Jesus in den Tod getrieben. In 1. Korinther 6, 20 lesen wir, denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preiset Gott in eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Es hat unseren Herrn sein Leben gekostet, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Wie kann es da sein, dass wir Sünde auf die leichte Schulter nehmen? Das geht doch nicht. Gott ist tief traurig über unsere Schuld und Sünde. Und wenn die göttliche Traurigkeit, von der hier die Rede ist, in unser Herz kommt, dann werden wir auch tief traurig über unsere eigenen Sünde. Dann kommen uns die Tränen darüber, was Schuld und Sünde bei uns angerichtet hat. Sünde hat eine zerstörerische Kraft. Der sind wir ohne Vergebung Jesu niemals gewachsen. Schau doch einfach in deinem Leben an, was die Sünde bei dir zerstört hat. Sünde hat uns immer belogen, sie hat uns immer getäuscht, sie hat immer etwas versprochen, was sie später nicht gehalten hat. Jakobus 1, 15, danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Sünde macht alles kaputt, am Ende bringt sie uns um. Und wenn Jesus uns zeigt, was die Sünde bei uns alles zerstört hat, dann kommt eine tiefe Traurigkeit, eine göttliche Traurigkeit über uns, weil wir dann erkennen, wie kaputt und verloren wir sind. Wie anders ist da die Traurigkeit der Welt? Worüber ist die Welt traurig? Die Welt hat viele Götzen, an die sie gebunden ist. Da ist der Reichtum, die Lust, der Genuss, die freie Liebe, Macht, Einfluss. Also alles, was diese Welt zu bieten hat. Und für diese Götzen opfern die Menschen alles. Für Geld und Macht kämpfen die Menschen. Und worüber werden die Menschen traurig? Sie werden traurig, wenn man ihnen ihre Götzen wegnimmt. Sie werden traurig, wenn sie das Gefühl haben, dass sie betrogen werden, dass sie einen Verlust hinnehmen müssen. Und was passiert dann? Dann wehren sie sich. Dann kämpfen sie für ihre Götzen, koste was es wolle. Und so sinken sie immer tiefer in die Sünde. Weltliche Traurigkeit macht Menschen hart, böse, bitter und unversöhnlich. Weltliche Traurigkeit ist wie eine Kette, an die man gefesselt ist. Und wenn man diese weltliche Traurigkeit gewähren lässt, dann bewirkt sie den Tod. Weltliche Traurigkeit über das, was wir in dieser Welt nicht bekommen, ist wie Selbstmord. Menschen werden depressiv, tief traurig, sie sterben aus Gram und Verbitterung und sie klagen Gott an und wenden sich vollkommen von ihm ab. Deshalb steht in 2. Korinther 7, 10, die Traurigkeit aber der Welt wirket den Tod. Weltliche Traurigkeit ist ein Teufelskreis, der die Menschen am Ende in die Hölle bringt, weil sie keine Vergebung ihrer Schuld und Sünde haben. Und das ist schrecklich, denn Gott wird jeden Menschen richten. Und deshalb wäre es so wichtig, dass Menschen eine göttliche Traurigkeit über ihre Schuld und Sünde erleben. Denn 2. Korinther 7,10 steht, die göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereuet. Göttliche Traurigkeit über Sünde ist so wichtig für uns Christen. Und ich muss euch sagen, mir fehlt diese göttliche Traurigkeit so oft. So oft nehme ich meine Sünde auf die leichte Schulter. So oft entschuldigen wir uns. Aber Sünde ist nicht zu entschuldigen. Sünde ist Abkehr von Gott. Abkehr von Jesus, der uns liebt und für uns gestorben ist. Sünde zu bereuen und Buße zu tun, kann sehr schmerzhaft sein. Denn es ist sehr bitter zu erkennen, was die Sünde in deinem Leben alles zerstört und kaputt gemacht hat. Besonders bitter ist, wenn das eigene Ego, der eigene Stolz und Hochmut zerbricht, weil man erkennt, dass man ein elender Sünder ist, der komplett und vollständig versagt hat. Wer das erlebt, der erlebt diese göttliche Traurigkeit, die Gott für uns haben möchte. Göttliche Traurigkeit weint über der eigenen Sünde. Bevor Jesus gefangen genommen wurde, sagte Jesus zu Petrus in Matthäus 26, 34, Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann, als Jesus gefangen genommen wurde und vor den Hohepriestern verhört wurde, da lesen wir über Petrus in Matthäus 26 ab Vers 74, da hub er an, da ist Petrus gemeint, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus weinte bitterlich über seiner Sünde. Das wollte er nicht, seinen Herrn verleugnen. Und doch hatte er es getan. Göttliche Traurigkeit weint über der eigenen Sünde. Und diese göttliche Traurigkeit führt immer zur Buße und Umkehr. Göttliche Traurigkeit wirket zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Wer sich unter seiner Sünde beugt, allen Stolz und Hochmut begräbt, Jesus um Vergebung bittet, dem wird seine Reue zur Seligkeit. Denn wenn wir über unsere Sünde ehrlich Buße tun, Jesus um Vergebung unserer Schuld bitten, dann kommt eine unbändige Freude in unser Herz. Denn es ist Freude im Himmel, sagt die Bibel, über einen Sünder, der Buße tut. Lukas 15, 7, ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, vor 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Und diese Freude im Himmel überträgt sich auf den, der die göttliche Traurigkeit über seiner Sünde erlebt. Denn es ist herrlich, aus der Sklaverei der Sünde herauszukommen. Deshalb, wenn du traurig bist, prüfe dich, woher diese Traurigkeit kommt. Was ist der Grund, die Quelle deiner Traurigkeit? Ist es eine göttliche Traurigkeit über deiner Sünde? Oder ist es die Traurigkeit der Welt, weil du nicht bekommen hast, was du gerne willst? An den Früchten in deinem Leben kann man erkennen, was dir wirklich wichtig ist. Geht es um Gottes Ehre? Oder geht es dir um das, was diese Welt zu bieten hat, mit allem Egoismus und eigenem Genuss, weil er dir so wichtig ist? Deshalb sagt die Bibel in 1. Johannes 2, 15 bis 17, wir haben das schon so oft gelesen, das sollten wir uns ganz tief einprägen, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn alles, was in der Welt ist, nämlich des Fleisches Lust, und der Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Weltliche Traurigkeit kommt immer von falschen Prioritäten in unserem Leben. Und das können wir nur selber beurteilen, warum wir traurig sind. Dann nehmt eure Bibel, flieht ins Gebet, damit ihr in der Nähe unseres Herrn erkennen könnt, warum ihr traurig seid und umkehrt. Gehen wir zurück zum Text. Die Korinther haben wirklich Buße getan. über ihre Sünde, über das, was in ihrer Gemeinde passiert ist. Und jetzt beschreibt uns der nächste Vers, wie ernst ihnen die Buße war. Vers 11. Siehe dasselbige, dass ihr göttlich seid, betrübt worden. Welchen Fleiß hat es in euch gewirkt? Dazu Verantwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache. Ihr habt euch beweiset in allen Stücken, dass ihr rein seid an der Tat. Mit Fleiß und Eifer haben sich die Korinther unter das gedemütigt, was geschehen war. Sie übernahmen Verantwortung, steht hier, für das, was in der Gemeinde passiert war. Dann steht hier, sie waren zornig oder entrüstet über das, was die Sünde in der Gemeinde angerichtet hat. Schließlich haben sie sich mit ihrem Verhalten und ihrer Toleranz mitschuldig gemacht. Da waren alle schuldig geworden. Der gesündigt hat und der geschwiegen hat. Und dann hatten sie Furcht, steht hier, vor den schlimmen Folgen der Sünde. Denn Sünde macht alles kaputt, macht alle Beziehungen in der Gemeinde Jesu kaputt. Und dann hatten sie Sehnsucht und Verlangen nach Versöhnung und Wiederherstellung der Beziehung mit Paulus, der ihnen so kräftig an den Karren gefahren war. Und dann waren sie voll Eifer, dass dieser Schandfleck der Sünde abgewaschen wurde. Und sie wollten Sünde bestrafen, das ist mit dem Wort Rache gemeint, und die Sünde in ihrer Mitte nicht mehr tolerieren und gutheißen und sich mitschuldig machen. Und weil den Korinthern diese Buße so ernst war, deshalb sagt Paulus am Ende von Vers 11, ihr habt euch beweiset in allen Stücken, dass ihr rein seid in der Tat. Das heißt, ihr habt euch wirklich um Buße und Umkehr bemüht, und darüber freute sich Paulus sehr. Und dann fasst Paulus diesen ganzen Prozess der Buße und Umkehr noch einmal zusammen, indem er sagt in Vers 12, denn ob ich euch geschrieben habe, so ist doch nicht geschrieben um des Willen, der beleidigt hat, auch nicht um des Willen, der beleidigt ist, sondern um des Willen, dass euer Fleiß gegen uns offenbar würde bei euch vor Gott. Paulus hat die Ermahnung in 1. Korinther 5 und 6 nicht geschrieben, um den Menschen fertig zu machen, der Hurerei begangen hat. Es ging auch nicht darum, die zu verteidigen, die durch die Sünde verletzt wurden. Stattdessen ging es Paulus darum, den Korinthern zu zeigen, wie lieb er sie hatte, wie wichtig es ihm war, dass sie wieder mit Gott in Ordnung kamen. Er wollte, dass ihr Fleiß, ihr ehrlicher Einsatz für Versöhnung und Vergebung vor Gott sichtbar wurde. Paulus wollte, dass alle Sünde bereinigt und vergeben ist. Das war sein Motiv, das war sein Anliegen. Es ist so schwer, Menschen einen Rat, eine Ermahnung, eine Korrektur zu geben und ihnen gleichzeitig zu zeigen, dass man es aus Liebe zu den Menschen macht. Das ist immer verbunden, wie bei Paulus, mit ehrlichem Ringen, mit Beten um die richtigen Worte, mit Tränen, sagt Paulus, Geduld, eigenen Schmerzen, so wie beim Paulus. Und dann drittens, Buße und Umkehr bringt überschwängliche Freude. 2. Korinther 7, 13. Derhalben sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid. Überschwänglicher aber haben wir uns noch mehr gefreut über die Freude des Titus, denn sein Geist ist erquickt an euch allen. Wenn Sünde ausgeräumt und bereinigt ist und Menschen sich gedemütigt haben, dann kehrt große Freude ein. Das erquickt alle im Geist, die beteiligt waren, so wie den Titus. Versöhnung und Vergebung ist etwas Herrliches. Herrlich für den, der gesündigt hat. Herrlich für den, an dem gesündigt wurde. Und herrlich für die, die sich durch die Toleranz mitschuldig gemacht haben. Sünde zieht ja alle Beteiligten mit in den Sumpf der Sünde und am Ende fühlen sich alle schuldig, die beteiligt waren, weil jeder sich so schnell mitschuldig macht durch dummes Geschwätz und durch falsches Verhalten. Das zeigt, wie schrecklich Sünde ist, wie zerstörerisch die Kraft der Sünde ist. Aber das Großartige ist, Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat zu dem Tode, also auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Sünde hat Macht. Unbereinigte Sünde bringt den Tod und am Ende die Hölle für den, der nicht zur Vergebung bereit ist. Aber Sünde, die durch die Gnade Gottes vergeben wurde, führt immer dazu, dass Beziehungen besser werden, wie sie vorher waren. Denn die Gnade Gottes ist viel mächtiger, viel stärker als jede Sünde. Vergebung macht froh und glücklich, heil und gesund. Das gibt's nur bei Jesus. Keine andere Religion, kein anderer Glaube kann dir das geben. Mich erinnert das an Lukas 15, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn ist umgekehrt zu seinem Vater. Er hat Buße getan über seine Sünde. Und wir lesen in Lukas 15, ab Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündiget gegen den Himmel und vor dir. Ich bin fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringet das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringet ein gemästet Kalb her und schlachtet es. Lasset uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig worden. Er war verloren und ist gefunden worden, und fingen an, fröhlich zu sein. Denn es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das heißt, der ganze Himmel freut sich, wenn Buße und Umkehr passiert. Deshalb gibt es auch keine Bekehrung ohne Buße und Umkehr. Das ist gar keine Bekehrung. Wirkliche Buße und Umkehr heilt alle Wunden. Der Sohn sagte: Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Er war es wirklich nicht wert. Doch der Sohn wurde wieder angenommen von seinem Vater. Er sagte: Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig worden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Vergebung ist etwas Herrliches. Jeder kann sie erfahren, der sich demütigt und Buße tut. Und Paulus, er freut sich unbändig über die Buße und Umkehr der Korinther. Gott hat Gnade geschenkt. Er hat eingegriffen. Und deshalb schreibt er in Vers 14: Denn was ich von ihm, das war Titus, von euch gerühmet habe, bin ich nicht zuschanden worden, sondern gleich wie alles wahr ist, was ich ihm euch geredet habe, also auch unser Rühmen vor Titus. Also ist auch unser Rühmen vor Titus wahr worden. Paulus hat Titus nur das Beste über die Korinther jetzt erzählt, obwohl sie so schlimm versagt hatten. Paulus hob alles hervor, was bei den Korinthern noch gut war. Das zeigt die Liebe, die Paulus zu den Korinthern hatte. Die Welt macht es ja umgekehrt. Sie konzentriert sich immer auf das Schlechte. Und wenn wir die falschen Prioritäten haben, machen wir das auch. Und dann Vers 15: Und er ist überaus herzlich wohl an euch, der Titus, wenn er gedenket an euer aller Gehorsam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern habt aufgenommen. Die Korinther haben den Titus mit Furcht und Zittern aufgenommen, weil er ein Mitarbeiter des Paulus war. Und sie wollten unbedingt, dass alles wieder in Ordnung kam. Aber sie waren wirklich umgekehrt. Sie haben wirklich Buße getan. Sie waren wirklich bereit, Gott gehorsam zu sein und sich seinem Wort unterzuordnen. Und so war es am Ende ein großer Segen und eine große Freude. Denn es ist immer herrlich, wenn Vergebung und Versöhnung passiert. Deshalb war Titus überaus herzlich wohl an euch, sagt der alte Luther. Das heißt, Titus hat voller Freude und Herzlichkeit berichtet, wenn er von den Korinthern dem Paulus erzählt hat. So sehr hat ihn diese Umkehr gefreut. Und dann sagt Paulus zum Schluss, ich freue mich, dass ich mich zu euch alles versehen darf oder dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ich freue mich, dass ich euch wieder in die Augen schauen kann. Ich freue mich, dass alles bereinigt ist. Ich freue mich, dass die Sünde uns nicht auseinandergebracht und getrennt hat, sondern dass wir durch die Versöhnung und Vergebung noch enger zusammengewachsen sind als vorher. Das ist der Segen göttlicher Traurigkeit über unsere Sünde. Und das kann nur unser Herr wirken. Göttliche Traurigkeit über Sünde in deinem Herzen wirkt Buße. Und das ist die Grundlage dafür, dass alles wieder gut wird. Göttliche Traurigkeit schenkt Heilung auf der ganzen Linie. Und am Ende, nach der Vergebung, ist es besser, als es jemals gewesen ist. Das ist die gewaltige Kraft der Vergebung. Die gibt es nur bei Jesus. Bei Jesus, der uns immer einen vollkommen neuen Anfang schenkt. Der einfach alles vergibt. Und dann ist alles weg. Und dann gibt es keine Belastung mehr aus der Vergangenheit. Denn Jesaja 1,18, wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Wolle werden. Blutrot und schneeweiß ist ein totaler Gegensatz. Wenn was blutrot ist, wird es niemals schneeweiß. Bei Jesus wird es schneeweiß. Da ist nichts mehr übrig. Das ist wirkliche Vergebung, die durch göttliche Traurigkeit geschenkt wird. Amen. Herr Jesus Christus, so oft nehmen wir unsere Sünde auf die leichte Schulter. So oft entschuldigen wir uns. Ja, manchmal denke ich, ich kenne diese göttliche Traurigkeit gar nicht. Dieses Erschrecken über der eigenen Sünde, dieses Weinen über dem, was ich falsch gemacht habe. Schenk sie uns allen. Diesen demütigen Ansatz, Herr, der von dir kommt. So gerne willst du uns vergeben. So gerne willst du alles schneeweiß machen. Mach uns bereit, in Demut zu dir zu kommen. Denn du nimmst den gerne an, der in Demut zu dir kommt. Dank dir für dieses Wort. Dank dir für diese Versöhnung bei den Korinthern. Schenk sie auch bei uns und in unserem Herzen. Amen.